Willkommen beim Podcast vom Auktionshaus im Kinski. Und wir freuen uns sehr, heute bei Walter Schmögner zu Gast sein zu dürfen in einem wunderbaren, lichtdurchfluteten Atelier, umgeben von der Kunst dieses sehr bekannten österreichischen Künstlers. Walter Schmögner wurde 1943 in Wien geboren, wo er eine akademische Ausbildung zum Grafiker erhielt. Er arbeitet heute als Maler, Zeichner, Buchkünstler, Bildhauer und Bühnenausstatter. Eine spannende Sache zu seiner Biografie ist aber auch, Herr Schmögner, Sie haben sehr lange in Spanien gelebt, habe ich vorhin gerade erfahren. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
Ich habe, also nach dem Krieg, das war eine Verschickung durch die Caritas. Meine Eltern waren ausgebombt und so war eine tragische Zeit in Wien. Und so haben wir die Möglichkeit gehabt, mit einem Zug nach Madrid zu fahren, mit 1000 Kindern von der Caritas. Und wir standen dort am Bahnsteig, weil wir hatten eine Tafel umgehängt. Wir wollen zu einer niveauvollen Familie, das haben wir auch wirklich bekommen, eine adelige Familie. Und da haben wir uns Bonobol geführt. Das war wunderschön, statt einem Jahr wurde es 5. Und so, wenn man jetzt mein Haus sehen würde, das ich im südlichen Burgenland habe, da würde man sehen, wie stark dieses südliche Ich eingefangen habe beim Umbau dieses oder beim Bau dieses Hauses.
Denken Sie, dass diese Jahre in Spanien auch in Ihre Kunst einfließen, heute noch?
Ja, selbstverständlich, also das ist ganz klar. Aber ich kann, es ist so, ich male ja nicht nach der Natur. Bei mir steht alles im Kopf und in den Träumen. Und das, was ich wiedergebe, ist nicht leicht nachzuvollziehen. Weil wenn man eine Blume malt, dann so, aha, eine Blume. Aber bei mir ist das schon ein bisschen anders, also ein bisschen geheimnisvoller, ein bisschen abstrakter oder surrealer oder... Ja, also es gibt viele Facetten meines Lebens.
Wir haben ja vorhin gesprochen, wenn man Ihre Biografie betrachtet, fällt einem ja auch gleich Ihre Vielseitigkeit ins Auge. Wie ich sagte, Maler, Zeichner, Buchkünstler, Bildhauer, Bühnenausstatter. Sie tragen also viele Hüte. Welcher davon ist Ihnen der liebste?
Ja, das Wichtigste war für mich immer das Zeichnen. Speziell mit Bleistift, weil der Bleistift kann man unendliche Linien machen und man kann nicht lügen, weil der Strich ist der Strich. Beim Malen gibt es ja ein paar Varianten, die man sich drüber schummeln kann oder übermalen kann. Und so habe ich schon als Kind gern gezeichnet und habe ich habe ein Buch herausgebracht vor ein paar Jahren, da steht drinnen der Satz, ich habe einfach weitergezeichnet. Also mein ganzes Leben ist bestimmt von der Jugend an, wie ich gezeichnet habe, und ich habe einfach kontinuierlich weitergezeichnet. Und heute bin ich 80 bald, nächstes Jahr, und ich zeichne noch immer.
Wir freuen uns ja sehr, im Rahmen der Zeitreise im Auktionshaus im Kinski 4 Werke von Ihnen anbieten zu dürfen, die den Übertitel, wenn ich so sagen darf, Corona-Zyklus tragen. Das ist natürlich etwas, das sehr heute noch sehr präsent ist. Daher meine Frage, welchen Aspekt wollten Sie mit Ihren Arbeiten der Diskussion um die Pandemie hinzufügen, der Ihrer Meinung vielleicht noch zu wenig beleuchtet wurde?
Das ist schwierig eigentlich zu beantworten, aber ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, der lautet, ich reagiere instinktiv und will meine Bilder selbst werden lassen. Also es ist ein Prozess, mir passiert das auch manchmal, dass ich mir denke, was, das habe ich jetzt gemalt und ist schon fertig. Also ich bin dann in ein System drinnen von Unbewusstheit oder von einer magischen Kraft, die mich da zieht, bis das Bild fertig ist. Mit Corona hat es insofern eigentlich nichts zu tun, aber es ist halt in der Zeit, sind halt Bilder entstanden wie diese 4. Und da könnte man schon ein bisschen reden drüber. Ja.
Mhm. Wenn wir kurz bei Corona bleiben, ist das für Sie nur die Pandemie, unter Anführungszeichen nur, oder geht es mehr um die Virusfamilie oder um ganz etwas anderes? Wie Sie eben gesagt haben, man kann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, auch bei Ihren Arbeiten.
Naja, das, was natürlich extrem für uns alle, oder für mich in dem Fall, für mich, das war diese unglaubliche Weltveränderung, die dadurch entstanden ist. Und ich habe mich zurückgezogen aufs Land, in mein Haus im Südburgenland. Und mit meiner Frau, das war sehr angenehm, dass ich nicht allein bin, weil ganz schrecklich muss es sein für Menschen, die alleine sind. Und so ging es halbwegs gut mit uns zwei.
Für mich stellt sich am deutlichsten der Bezug zur Pandemie in Ihrer Arbeit der Würfel dar. Um das kurz zu beschreiben, im Hintergrund des Bildes ist mittig ein stilisierter Totenkopf mit Gebiss zu sehen, gegen den der titelgebende Würfel rollt. Sind für Sie in einem Sinn die Würfel gefallen?
Naja, das ist so die alte Geschichte vom Tod und der Würfel. Das ist eine alte Geschichte. Da geht es darum, wer überlebt und wer stirbt. Also je nachdem, wie gewürfelt wird, ist dann die Sache da, die endgültige. Und so habe ich das Bild halt ein bisschen in die Richtung gelenkt, um zu sehen, was für Möglichkeiten es sind. Man kann sterben, man kann auch weiterleben.
Finde ich sehr spannend, die Frage, wer überlebt, wer stirbt. Was denken Sie, wer wird überleben?
Naja, also wenn wir jetzt von Corona reden, dann natürlich der überlebt, der geimpft ist und vernünftig war und immer Maske getragen hat, um ein ganz banales Ding jetzt zu sagen. Aber es ist schon wichtig, wenn man aufpasst.
Nochmal zum Bild der Würfel zurück. Im Vordergrund leuchten dann schwarz eingefasste sonnengelbe Tupfer, die wie für mich stilisierte Samenzellen wirken. Ist das auch Ihre Lesart oder kann das jeder so sehen, wie er möchte?
Naja, also man müsste es so sehen eigentlich. Da ich ein Erotomane bin, kommt es bei mir immer wieder vor, dass Samenzellen, Samenfädchen herumschwirren im Bild. Das kommt bei mir eigentlich oft vor.
Ist das sozusagen Ihr Markenzeichen? Könnte man das sagen?
Das kann man nicht sagen, weil war das eine Kanne? Da, was war es noch? Also wir schauen uns gerade Bilder an.
Ja, könnte man, ja, sie sind in einigen Bildern doch zu erkennen.
Ja, ja. Ja. Aber das ist nicht wirklich jetzt das Wichtigste, das ist ein Nebenschein.
Generell lassen einen immer die Titel ihrer Bilder aufhorchen. Was steckt dahinter? Kommt zuerst der Titel oder zuerst die Idee?
Erst kommt eigentlich die Skizze, dann kommt die Übersetzung auf Papier oder auf Leinwand, aber der Titel kommt immer am Schluss. Also da suche ich mir dann erst, der mir am besten dazu passt. Und ich erfinde sehr viel. Ich habe immer sehr, sehr eigenartige, sehr poetische Titel.
Genau, das führt ganz direkt zu meiner nächsten Frage. Eines Ihrer Werke heißt Namungi-Musik. Daher meine Frage, woher kommt dieser Name? Weil das Einzige, was ich mit Namungi rausgefunden habe, war, es gibt einen Fußballclub in Tansania. Aber sonst, wie sind Sie darauf gekommen?
Ich habe von dem Fußball noch nichts gehört. Völlig neu. Nein, das habe ich erfunden. Einfach erfunden. Und so ein bisschen so Namungi, das klingt schon so ein bisschen afrikanisch.
Weil es, finden Sie von der Dynamik her in dem Bild, Sie an Musik erinnert hat?
Ja, ich bin selbst Musiker. Also ich spiele jetzt, manchmal spiele ich sogar mein Harris Deutger mit, da auf meinem Kongress, die man da sieht. Und früher war ich einmal Posaunist und Schlagzeuger in der Jugend, also wie ich so 20 war. Jetzt spiele ich halt nur ab und zu. Aber den Rhythmus verlernt man nicht. Posaune konnte ich überhaupt nicht mehr, weil da muss man täglich blasen, Mundansatz üben, üben, üben. Das braucht man beim Schlagzeug nicht oder bei den Kongas nicht. Da muss man das Gefühl haben für den Rhythmus
und
das Hobby.
Und genau, das Gefühl für den Rhythmus, übersetzt sich der auch in Ihre Kunst? Sehen Sie das bei sich?
Das kann, würde ich schon so sagen, aber ich habe mir die Frage selbst noch nicht so gestellt. Aber es ist ganz sicher, ich lasse auch manchmal Musik laufen beim Arbeiten. Nicht nur, wenn in Ö1 etwas ist, was mich nicht so interessiert, dann höre ich mir Django Reinhardt an zum Beispiel oder viele andere Sachen.
Ein weiteres Werk aus der Reihe heißt Hannibal. Hier würde mir die Redewendung Hannibal ante portas einfallen, was natürlich auch wiederum eine Anspielung auf Corona sein könnte, das ja wieder oder noch immer vor der Tür steht. Ist das ein Bezug, den Sie auch gehabt haben oder eigentlich weniger?
Ja, könnte man so sehen, ja, stimmt. Also es ist natürlich viel mehr Hannibal, wenn man Hannibal denkt, mit den Elefanten, wie man über die Alpen kommt. Und das ist schon faszinierend, dass man einen Mann dann vielleicht auch einen Titel, also ihm zu Ehren einen Titel zu geben.
Und das letzte Werk aus der Serie, Titel 6 Freundinnen, diese werden ähnlich Eizellen dargestellt. Ist das ein bisschen das Pendant zu den Samenzellen des Würfelbildes, dass die dann eben auch in diesem Zyklus zusammengehören?
Naja, diese 6 Damen, die eigentlich Vulvas sind, es ist so, da sind wir schon wieder in der Welt der Erotik. Ein einsamer Sumo-Ringer träumt davon, von den 6 Frauen, den 6 Mädchen und was immer. So entstehen bei mir Bilder. Und es ist nämlich in der Mitte dieses Bildes, ist ein Bild eines Sumo-Ringers.
Also ein Traum wieder.
Ja, man kann auch wach träumen, also muss nicht im Schlaf sein.
Wir haben jetzt eben über die Träume in Ihrer Arbeit gesprochen, über den Rhythmus in Ihrer Arbeit. Wie wichtig ist Ihnen in Ihrer Arbeit die Ironie, die Tragikomik, für die Sie ja auch sehr bekannt sind?
Ja, das Ich ist seit meiner ersten Ausstellung so, weil ich habe meine erste Ausstellung genannt, 1965, nannte ich sie Humor, Satire, Ironie. Also es hat damals schon begonnen, ne? Und das zieht sich natürlich weiter. Und jetzt wird es wieder noch mehr.
Die Pandemie hat zweifellos einen tragischen Aspekt. Wie visualisieren Sie diesen in Ihren Arbeiten?
Also ich halte es, wie in der jüdischen Tradition, über sich selber lachen zu können und die Menschen mit Lust zu empfinden. Schön wäre es, wenn das so ist.
Und da spielt natürlich dann das ironische Element hinein, dass man immer über sich selbst lachen sollen könnte.
Ja, das ist ganz wesentlich.
Noch eine Bemerkung zu Namungi Music, sage ich schon Music auf Englisch. Es scheint, als würden diese unter Anführungszeichen Flecken zuerst zu den 6 Freundinnen und schließlich zu den toten Köpfen in der Würfel wandern. Ist das die geplante Sichtweise? Gibt es da eine Reihenfolge?
Die Bilder hängen eigentlich nicht wirklich zusammen. Mhm. Sie hängen irgendwie zusammen, aber nicht so im Detail, wie Sie es jetzt geschildert haben. Es sind meine optischen Gelüste. Es ermöglicht so vieles Verschiedenes zu machen. Und man sieht dann als Betrachter Dinge, die zusammengehören. Das sind ja auch meine 4 Bilder, sind ja von mir. Also natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Aber ich selbst habe jedes Bild einzeln gemacht. Einzeln gezeichnet, gemalt und dann zusammen und man sieht Zusammenhänge.
Aber an sich kann jedes Bild für sich selbst stehen.
Kann jedes Bild für sich selbst stehen, aber es schaut sehr schön aus in der Vierergruppe.
Wie wichtig ist Ihnen die Selbstständigkeit eines Bildes?
Ich mache meistens Zyklen. Also das ist eben der Corona-Zyklus. Jetzt habe ich den Schwarzzyklus gemacht, das habe ich ausgestellt in der Galerie Kobold vor heuer. Und ich mache immer Zyklen. Also das sind dann zwischen 5 und 9 Arbeiten. Und dann gehe ich zum nächsten über. Jetzt beginne ich wieder was Neues. Und das ist wieder meine Vielfalt. Apropos Vielfalt. Ich liebe die Natur, wenn sie vielfältig ist. Und das animiert mich auch zum Arbeiten. Ich schaue mir wahnsinnig gerne Insekten an, die teilweise auch bei mir insofern vorkommen, weil ich sie als Seelen sehe. Es gibt eine Schnake, die ist etwas größer, also eine Gelse, also viel größer. Die hat sehr schöne Flügel und die fliegt so langsam und hat 2 so nachhängende Haxen. Und die schwebt so vor sich hin und das war für mich eine Seele. Und bei mir ist überhaupt alles beseelt. Also ich habe Kinderbücher gemacht, wo die Dinge miteinander zu reden beginnen. Also man muss die Dinge einfach lieben und sehen und hören.
Zu Ihrer Malerei generell würde ich gerne fragen, Sie haben uns schon vorhin ein bisschen darüber erzählt, dass sie wie in einem Traum, Wachtraum entsteht. Zeichnen Sie also quasi Ihre Gedanken und versuchen so eine Metamorphose von Gedanken in eine Gestaltung zu bringen?
Das könnte man sicher so sagen, ja. Auch kann ich weder noch was dazu sagen, ist okay.
Und diese Wesen, die man, also wenn wir uns hier umsehen, auch ihre Bilder bevölkern, sieht, Sie sagen, alles, also Sie sehen diese als Seelen. Sind das alles Seelen oder kommt das so einfach Ihnen zugeflogen?
Nein, ich zeichne gerne, wenn man meine Arbeit zum Beispiel, ich liegt da gerade ein Bild, die heilige Corona, und da sieht man rechts und links davon so kleine Figürchen, die einfach nur Striche sind. Also ich liebe diese Verdünnung, weil sie auch was Insektenhaftes hat, um wieder auf irgend sowas hinzukommen. Also ich will das Seelenhafte, das sehr Zarte, ist mir viel reizvoller, zumal als einen dicken Mann oder eine dicke Frau.
Wenn Sie sagen, das sehr Zarte ist Ihnen wichtig, muss ich denken an die Briefmarke, die Sie 1986 entworfen, die ist ja nicht zart, sondern da sieht man ja eine dicke Birne, die von Würmern zerfressen ist.
Also, da habe ich mir auch einen Gedanken gemacht. Es geht um die Vergänglichkeit bei diesen Dingen. Und so wie die faule Birne auf der Briefmarke. Um mit Lust zu sehen, wie sich im Prozess des Zerfalls wunderschöne, farbige, verrunzeltes für sich abspielt. Viele dieser vergänglichen Objekte habe ich 2019 in Albertina ausgestellt. Gibt einen Katalog dazu.
Also einerseits haben wir das Komische und andererseits haben wir den Verfall. Hängen ja, diese auch, Dinge miteinander zusammen?
Ja, wie man sieht, ich habe eine Ausstellung gehabt im Wien-Museum vor etlichen Jahren und da kam ein Schweizer Sammler zu mir und die haben sich die Ausstellung angeschaut. Frau Baumann ist erschrocken zusammengebrochen draußen auf einem Sessel, weil sie das nicht ausgehalten hat, diese arbeiten. Ist mir unverständlich. Aber sowas gibt es auch. Das war für sie so unheimlich, diese Treppenarchitekturarbeit, weißt du, wie weit sie meine Sorten kennen. Das habe ich mich sehr verwundert, dass man so darauf reagieren kann. Und dasselbe ist mit anderen Arbeiten von mir. Aber es ist meistens zweischneidig. Oder sagen wir, es ist wie eine Medaille rechts, es hat eine Vorder- und eine Rückseite. Man kann es positiv sehen oder auch voll Angst negativ. Je nachdem, wie man selbst gelagert ist.
Wie sehen Sie Ihre Werke? Sehen Sie immer das Positive?
Nein, nicht, natürlich nicht. Eben beides. Aber im Endeffekt, was wir heute schon alles besprochen haben, ist es schon positiv. Ja.
Das ist, denke ich, ein schöner Abschlusssatz zur positiven Kunst. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.